NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, herzlich willkommen zum Themenabend. Wir reden heute Abend über erneuerbare Energien und wir haben die Sendung genannt Gegenwind für den Ökostrom. Die Bundesregierung hat ja heute bekannt gegeben, wie das erneuerbare Energiengesetz aussehen soll, das sogenannte EEG. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich etwas Alltägliches, nämlich unser Strom und der Ökostrom, den wir nutzen, den Preis, den wir dafür bezahlen und auch das Klima, das geschont werden soll. Wer Strom aus Sonnenkollektoren, Windkraft oder Biogas bekommt, der bekommt eine besondere Vergütung für den produzierten Strom zu einem garantierten Satz. So ist das bisher. Das Problem ist nur, das EEG ist zu erfolgreich. Es wird immer mehr Ökostrom produziert, was zur Folge hat, dass die Umlage weiter steigt und damit für uns alle der Strom teurer wird. Das soll nun verhindert werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energie soll gedrosselt werden. Es soll verbindlich festgelegt werden, wie viel Strom mit Sonne, Wind und Biogas produziert wird. Da stellt sich die Frage, was wird eigentlich dann aus den Klimaschutzzielen, wenn die erneuerbaren Energien gedrosselt werden? Darüber wollen wir reden bis 21 Uhr mit unseren Gästen. Und ich bin sicher, wenn Sie uns zuhören, kommen Sie auf Gedanken, Widerspruch, Zuspruch, dann rufen Sie uns an und wir reden dann miteinander nach den 21 Uhr Nachrichten. Sie können uns aber jetzt schon anrufen und gedanklich sich einschalten 08000 441 777. Wir rufen Sie dann nach den 21 Uhr Nachrichten zurück. Unsere Gäste heute Abend, eine Vertreterin der Grünen wird dabei sein, ein SPD-Politiker in der Regierungsverantwortung sozusagen und jemand, der die Windenergie fördert und ein Ökonom. Alle sind uns zugeschaltet aus Berlin und Herr Bräuninger sitzt bei uns hier im Studio. Doch beginnen will ich mit Dr. Julia Verlinden. Sie ist Sprecherin der Energiepolitik der Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, Frau Verlinden.
Schönen guten Abend.
Was bisher, reden wir mal über das, was bisher gültig ist und noch nicht Reformgesetz ist. Ist das EEG aus Ihrer Sicht der Grünen bisher gut fürs Klima?
Ja, auf jeden Fall. Das EEG war ja ein riesiges Investitionsprogramm bisher. Es hat dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien immer günstiger geworden sind. Durch diese feste Einspeisevergütung hat das zu Investitionssicherheit und Planungssicherheit geführt. Und es hat sehr, sehr viele Menschen unbürokratisch angereizt zu investieren. Mhm. Viele kleine und mittlere Unternehmen, viele Landwirte, viele Bürger haben sich in Genossenschaften zum Beispiel auch zusammengeschlossen und haben investiert in die erneuerbaren Energien. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, weil ohne diese Menschen hätten wir die Energiewende im Augenblick noch nicht so weit, wie sie jetzt ist.
Gut, das ist Stand der Dinge, was die Reform ändern wird für diese von Ihnen zitierten Menschen. Darüber reden wir später. Professor Dr. Michael Bräuninger, er ist Ökonom an der Helmut-Schmidt-Universität. Er ist der Wirtschaftsmann heute Abend. Herr Bräuninger, das EEG, wie es bisher ist, ist das ein Gesetz, was den Strompreis zwar teurer gemacht ist, aber aus umweltpolitischer Sicht wirtschaftlich auch sinnvoll?
Ja, tatsächlich hat es dazu geführt, dass wir einen sehr, sehr schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien hatten, einen viel schnelleren, als wir es je erwartet haben. Das hat die Preise, die Marktpreise von erneuerbaren Energien und vom Strom insgesamt gesenkt, aber die garantierten Einspeisepreise sind ja viel höher als die Marktpreise und insofern sind die Umlagen stark angestiegen.
Lassen Sie uns, damit wir das klarkriegen, für die weitere Debatte. Es gibt ja so einen Strompreis und darauf kommt die Öko-Umlage obendrauf.
Genau.
Und je mehr ökologischer Strom produziert wird, umso größer wird, höher wird die Umlage und damit steigt der Strompreis. Wobei der Strom eigentlich günstig ist.
Der Strom am Markt ist günstig, aber aufgrund der Umlage und aufgrund der garantierten Einspeisevergütung ist er für die Verbraucher relativ teuer.
Ist das für Sie als Ökonom eine sinnvolle Geschichte, dass man mit einer Umlage arbeitet und damit in Kauf nehmen muss, dass der Preis steigt?
Das kann in einem gewissen Umfang sinnvoll sein und es hat sicherlich in diesem Fall auch sehr positive Effekte gehabt, nämlich den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja gewollt war. Er ist letztlich dann sehr viel schneller gekommen, als das geplant war. Und das heißt, dass andere Bereiche in dem System nicht mitgekommen sind. Und das ist insbesondere der Netzausbau. Wir haben auch noch keine Speicher. Und insofern haben wir jetzt zwei große Probleme. Das eine Problem ist, dass die erneuerbaren Energien nicht kontinuierlich liefern. Und insofern ist die Frage, wann oder welche Kraftwerke können einspringen, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern. Und das andere ist, den Strom dorthin zu bringen, wo er auch gebraucht wird.
Das ist das Stichwort Netze. Dritter im Bunde heute Abend ist Hermann Albers. Er ist Präsident des Bundesverbandes für Windenergie und damit ist auch schon klar, wofür er sprechen wird. Guten Abend, Herr Albers.
Guten Abend.
Hat das EEG, wie es bisher Gesetz ist, aus Ihrer Sicht für kräftigen Aufwind gesorgt, was die Windmühlen angeht?
Ja, natürlich. Es ist die Grundlage des Ausbaus der Erneuerbaren gewesen. Wir haben ein Fördergesetz seit 1991, damals durch CDU-FDP beschlossen und später dann durch die rot-grüne Koalition 2000 zum EEG umgebaut. So ist es ja bis heute. Und es ist die Grundlage für den Ausbau der Bioenergie, der Wasserkraft, der Windenergie und der Photovoltaik und Solarenergie insgesamt. Das ist eine ganz wichtige Grundlage. Und das Gute an diesem Gesetz ist, dass es niemanden diskriminiert hat. Es konnten sowohl Energieversorger teilnehmen, Stadtwerke teilnehmen, aber es konnten eben auch Landwirte, Energiegenossenschaften oder Bürgerwindparks investieren. Das ist eine hervorragende und sehr faire Gleichberechtigung gewesen im Instrument. Mhm. Und durch die Sicherheit dieses Instrumentes ist in Deutschland etwas passiert, was in Ländern mit zum Beispiel Ausschreibungsverfahren, wie wir sie jetzt ja hier auch in Deutschland anführen wollen, eben nicht geschehen ist. Nämlich wir haben eine Industrie geschaffen in Deutschland. Großbritannien beispielsweise hat sehr lange auf Ausschreibung gesetzt und hat heute keine Windkraftindustrie. Wir haben eine Industrie mit 150.000 Mitarbeitern in der Windbranche und sogar 350.000 Mitarbeitern in der erneuerbaren Energienbranche und führen technologisch im Weltmarkt diese Branche an. Das ist ein toller Erfolg.
Sie haben schon einen Knackpunkt der Reform genannt, nämlich die Ausschreibung. Und für die Reform, die er uns erklärt und wahrscheinlich auch rechtfertigen muss, ist Bernd Westphal im Studio in Berlin. Guten Abend, Herr Westphal.
Guten Abend, Herr Bormann.
Sie sind Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie der SPD-Bundestagsfraktion. Lassen Sie uns mal auf die Reform gucken, die da geplant ist. Die Schlagzeile heißt Wettbewerb statt Subventionen. Was heißt das?
Wir haben mit dem EEG, wie eben schon gesagt, feste Preise, die wir im Parlament bisher festgesetzt haben. Und wir wollen jetzt mit den Ausschreibungen ein marktwirtschaftliches Instrument etablieren, was dazu führen soll, dass wir Kostendegression haben, die der Branche auch durchaus zuzumuten sind. Wir haben Fördermaßstäbe in der Vergangenheit gehabt, die dazu geführt haben, dass teilweise auch überfördert worden ist.
Warum sind Sie denn gegen Subventionen? Wenn wir alle unsere anderen Gäste hören, war das EEG doch im großen Sinne erfolgreich. Warum diese Reform dann?
Naja, das EEG war eher zur Markteinführung. Das ist eine Technologie, die sich etablieren musste, die in die Anwendung kommen musste, das in Erfahrung sammeln konnte. Wenn man das mal sieht, wie sich auch Preise entwickelt haben. Wir haben ja schon 4 Ausschreibungsrunden bei Photovoltaik hinter uns. Dort hat man diese Preisdegression klar, sichtbar auch deutlich machen können. Und wenn Sie das mal sehen, zu Anfang, als Photovoltaik gefördert wurde, damals gab es noch keinen Euro, da waren das 99 Pfennig, also 49 Cent pro Kilowattstunde. Heute liegen wir deutlich unter 10 Cent. Und das ist ein Erfolg durch technische Entwicklung und Markteinführung. Und da müssen wir jetzt anknüpfen, auch für die anderen Bereiche.
Also Sie glauben, dass Ihr Wettbewerb dafür sorgt, dass der Strompreis sinkt, auch mit der Umlage, die oben drauf kommt?
Auf jeden Fall wird die Umlage sinken. Was den Börsenstrompreis angeht, muss man das abwarten. Wir haben ja zurzeit einen Strommarkt, der von Überkapazitäten gekennzeichnet ist und deshalb haben wir sehr niedrige Börsenstrompreise, was auch dazu führt, dass die EEG-Umlage größer geworden ist.
Nun hat Frau Verlinden vorhin auch geschwärmt von dem EEG, wie es bisher ist. Laufen Sie nicht Gefahr mit Ihrer Reform, wenn Sie das Wort Wettbewerb einführen, dass dann vor allem die kleinen Stromproduzenten den kürzeren ziehen, weil sie beim Wettbewerb nicht mithalten können?
Nein, das befürchte ich überhaupt nicht. Wir haben ja mit den Ausschreibungen auch gerade für die Bürgerenergiegenossenschaften, die ja einen enormen Beitrag auch haben an dieser Entwicklung, Bedingungen formuliert, wo die Zugang zu diesen Ausschreibungen mit relativ geringen Stufen verbunden ist. Das heißt zum Beispiel, man braucht keine Bundesemissionsschutzgenehmigung, die eine ganze Menge an Kosten verursacht bei der Einreichung einer Ausschreibung, eines Angebots. Auf die verzichten wir. Und es gibt noch ein paar andere Parameter, die die Risiken mit dieser Ausschreibung für Bürgerenergiegenossenschaften reduzieren.
Bleiben wir nochmal bei dem Begriff Wettbewerb. Herr Alber, Sie sind Präsident des Bundesverbandes der Windenergie. Können Sie sich vorstellen, dass für die Windenergie ein Wettbewerb, so wie das Herr Westphal beschrieben hat, sinnvoll ist?
Wettbewerb ist immer reizvoll und wichtig für eine Gesellschaft, um die Dinge voranzubringen. Dagegen haben wir nichts. Und lassen Sie mich betonen, dass wir auch Wettbewerb durchaus unter den bisherigen Kriterien gehabt haben. Wir haben einen Wettbewerb um Standorte gehabt. Wir haben einen Wettbewerb um Technologieentwicklung gehabt. Und weil das so war, ist ja gerade diese führende Position in der Industriepolitik entstanden, was erneuerbare Energien betrifft. Das ist ein Ergebnis des Wettbewerbs. Wir haben aber gleichzeitig für kleine Marktakteure eine gewisse Sicherheit geschaffen. Und unser Plädoyer ist lange Zeit und auch die Beratung gegenüber der Bundesregierung in die Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, wir können mit dem bisherigen EEG alle Ziele, die der Bundesregierung wichtig sind und die wir auch akzeptieren, durchaus erreichen. Wir können Kosten senken. Wir haben heute zum Beispiel mit dem EEG 2014 eine jährliche Degression von 4,8% ohnehin im Gesetz. Und die Degression kann man natürlich so entscheiden, dass sie so straff geführt wird, bis der Zubau aufhört. In der Photovoltaik ist das ja mittlerweile geschehen und die Ziele werden derzeit bei weitem nicht mehr erreicht.
Wir sollten nochmal den Begriff Wettbewerb, den haben Sie jetzt anders definiert, den Begriff Wettbewerb, den, glaube ich, Herr Westphal meint, korrigieren Sie mich, Herr Westphal, wenn es nicht stimmt, ist ein Wettbewerb, wer ist der billigste Stromhersteller in Zukunft und der kriegt den Zuschlag. Ist das aus Ihrer Sicht als Windenergiebefürworter eine sinnvolle Maßnahme?
Wir haben das bei der Photovoltaik eingeführt und Herr Westphal hat zu Recht dargestellt, dass die Angebotspreise gefallen sind. Das ist übrigens nach allen Untersuchungen der klassische Verlauf. Unter der Teilnahme vieler Akteure zu Anfang, wenn man aus einem System der Festpreisvergütung kommt, beginnt der Preis zunächst zu sinken. Sie verlieren die Akteure, insbesondere die kleinen und mittleren dezentralen Akteure. Und am Ende steigt der Preis wieder an und Sie haben nur noch 4 oder 5 Marktteilnehmer. Das können Sie in vielen internationalen Märkten beobachten. Das macht mir Sorge. Und lassen Sie mich eins sagen. Theoretisch, wirtschaftlich betrachtet, klingt die Ausschreibung zunächst einmal wie ein faires Instrument. Aber hier treffen Weltkonzerne dann in Zukunft auf Bürgergesellschaften, die nur alle 20 Jahre in ihrem Dorf die Energiewende investieren wollen und dazu beitragen wollen. Die haben überhaupt nicht die gleichen juristischen, investiven Möglichkeiten wie ein europäischer Großkonzern, eine EDF aus Frankreich, ein amerikanischer Hedgefonds, der in Zukunft sicherlich mit einem Sitz in Europa auch an diesem Geschäft teilhaben will, oder eine E.ON und eine RWE. Und dazu kommt, und auch das ist ganz wichtig, es gibt derzeit gerade ein Verfahren in Luxemburg, wo kritisiert wird, dass ein Unternehmen wie zum Beispiel die E.ON dort eine Unternehmenssteuer von nur 2% bilateral mit dem Ministerpräsidenten in Luxemburg vereinbart hat. Wir zahlen mit unseren Gesellschaften vor Ort, in unseren Dörfern, in den Landkreisen Einkommensteuersätze insgesamt und Unternehmenssteuersätze, die bei 30-45% liegen. Alleine dort habe ich keinen fairen Wettbewerb mehr, wenn das so bleibt. Und wir wissen, wie Großkonzerne heute sich steuerpolitisch vagabundierend in Europa verhalten.
Bevor Herr Westphal dazu was sagt, was aus den Kleinen wird, weil die Großen die Macht bekommen, so wie Sie das beschreiben. Herr Bräuninger, Sie sind der Ökonom in der Runde. Gibt es für Sie wirtschaftliche Situationen, wo Wettbewerb schädlich ist?
Eigentlich nicht, so gut wie nicht.
Sagen Sie als Ökonom.
Ich möchte vielleicht nochmal sagen, zu dem Argument von eben, dass man bisher die Risiken reduziert hat. Ich würde das ein bisschen drastischer ausdrücken. Bisher hat man feste Renditen oder hohe Renditen garantiert und das hat zu diesem schnellen Ausbau geführt, aber hat halt auch zu hohen Kosten geführt. Und man muss immer sagen, die Renditen des einen sind natürlich die Kosten des anderen. Hier werden einige Leute gut daran oder haben daran gut verdient. Das betrifft Bürgerwindparks, das betrifft auch Konzerne, beides. Letztlich ist das aber nicht das Ziel des EEG und das Ziel der Energiewende ist es nicht, einige Leute an irgendetwas verdienen zu lassen, sondern das Ziel muss am Ende sein, ökologisch sinnvoll, günstig Strom bereitzustellen.
Aber ist die Reform nicht auch eine Reform, die dafür sorgt, dass Große jetzt das Geld verdienen, was Sie beklagen?
Letztlich ist mir das erstmal egal, ob das Große oder Kleine sind. Es geht darum, dass wir am Ende günstig, ökologisch sinnvolle Energie bekommen. Das ist die Zielsetzung des Ganzen. Wir haben es ja nicht mit einem Verteilungsproblem oder mit einer Sozialpolitik zu tun.
Sie sagen, das Wort günstig ist für Sie wichtig, Frau Verlinden von den Grünen. Ist es für Sie, wenn Herr Bräuninger das so sagt, das Wort günstig eigentlich nicht vorrangig, sondern es geht mehr um die Klimaziele und das darf dann auch was kosten?
Ich sehe im Augenblick vor allen Dingen ein Problem darin, wenn wir eine Obergrenze festlegen sollten. In der Vergangenheit war das so, dass man sich darüber freuen konnte, wenn mehr erneuerbare Energien ausgebaut wurden, wenn wir mehr Beitrag zum Klimaschutz leisten konnten durch unsere Energieversorgung. Und jetzt wird es in Zukunft so sein, dass das streng gedeckelt sein wird. Und mit den Mengen, die Herr Gabriel vorsieht, werden die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht erreicht werden. Wir sehen auch, dass eine starke Frage nach Akzeptanz der Energiewende auch davon abhängt, wer mit solchen Investitionen Geld verdient. Ich erlebe das im Wahlkreis ganz persönlich, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wir wollen die Energiewende selber machen. Wir wollen nicht, dass Leute von sonst wo auf der Welt hier Investitionen tätigen, denn wir wollen mitbestimmen, wir wollen mitentscheiden, wir wollen mitinvestieren, wir wollen die Energiewende von unten selber gestalten. Mhm. Und insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall auch einen Unterschied macht, wer die Investitionen tätigt, und möchte stark dafür plädieren, dass den Bürgerenergiegesellschaften das weiter möglich ist. Das ist, Herr Westphal hat das eben angesprochen, es gibt einen Vorschlag aus dem Hause Gabriel, der aus meiner Sicht, weiß Gott, nicht geeignet ist dafür, um den Bürgerenergieakteuren weiterhin eine faire Chance zu bieten. Denn diejenigen werden nicht die Möglichkeit haben, an solchen Ausschreibungen teilzunehmen, egal ob sie auf die Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz warten oder nicht warten. Denn das Risiko ist zu groß, dass, wenn sie teilnehmen und schließlich nicht den Zuschlag bekommen, trotzdem schon sehr viel Geld investiert haben, was sie im Gegensatz zu großen Investoren womöglich auch aus dem Ausland dann nicht hätten.
Herr Westphal, was sagen Sie denn zu dem Argument von Frau Verlinden, dass die Menschen sagen, lasst uns das doch bitte selber in eigenem Land machen, bevor irgendjemand von außen als Investor sagt, ich mache es euch billig, aber damit geben wir die Gestaltung aus der Hand.
Wissen Sie, Herr Bormann, wir müssen gucken, dass wir mit dem Energiesystem ja nicht nur die Solaranlage oben auf dem Dach haben oder 2-3 Windräder, sondern wir haben industrielle Strukturen, die sich nach und nach aufgebaut haben. Da sind große Unternehmen wie Vestas, wie Enercon, das sind keine Bürgergenossenschaften, sondern das sind industrielle Strukturen.
Die aber Sie töten doch die Bürgergenossenschaften.
Nein, die töten die nicht. Das sind industrielle Strukturen, die diese Windanlagen bauen.
Erklären Sie uns kurz, wie Sie die Bürgergenossenschaften, also die kleinen, schützen wollen, wenn Sie den Wettbewerb ausrufen. Wie wollen Sie die Kleinen schützen?
Ich bin fest davon überzeugt, dass kleine Bürgergenossenschaften, weil sie halt keine Overhead-Kosten haben, also keine große Verwaltung wie ein großer Konzern, wesentlich schlanker aufgestellt sind bei der Projektierung. Es gibt Windparks, wo sie Erfahrung gesammelt haben, das auch effizient hinzubekommen. Sie haben kleinere Zugangsvoraussetzungen für die Ausschreibungen. Die Risiken sind begrenzt für Bürgergenossenschaften. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir hier die Debatte führen, dass hier groß gegen klein, sondern ich glaube, wir brauchen alle Akteure, die in der Energiewirtschaft eine Kompetenz haben, die sie einbringen können. Gerade auch bei der Offshore-Windenergie, also draußen auf der Nordsee, da braucht man große Schiffe, da braucht man Kompetenz in der Logistik, auch in der Statik. Das ist Ingenieursleistung und die hat dementsprechend auch einen Kostenrahmen. Mhm. Und wer da investieren will, muss auch Risiken übernehmen.
Aber da muss ich ganz kurz einen Satz zu sagen. Entschuldigung.
Gerne.
Also, weil gerade wenn es darum geht, dass alle Akteure mitmachen können sollen bei der Energiewende, dann hat das bisherige Erneuerbare Energiengesetz genau das ermöglicht. Nur wer diese Chance nicht ergriffen hat, das waren in der Regel in der Vergangenheit zumindest die großen Energieversorger, die, man mag das jetzt im Nachhinein als Fehler bezeichnen, aber die sich daran nicht beteiligt haben. Und das war eine wirklich faire Chance für alle Beteiligten. Und jetzt dreht man das Ganze ad absurdum, wenn genau diejenigen, die das bisher geleistet haben, rausgedrängt werden.
Das dreht man eben so nicht. Ich sage ja, es ist für alle Platz im Markt. Es können auch kleinere Genossenschaften sich weiterhin beteiligen. Nur wir müssen gucken, dass das eine Dimension einnimmt. Wenn wir da jetzt nur noch auf kleine Bürgergenossenschaften setzen wollten, dann wären wir noch lange nicht bei 33%
erneuerbaren Energien. Herr Westphal, der Einwand von Frau Verlinden, ich muss da Frau Verlinden mal zur Seite springen, sie sagt, das tut doch keiner. Bisher kann doch jeder mitspielen. Es sagt doch keiner, es sollen nur die kleinen Bürgergenossenschaften den Strom erzeugen. Es kann doch jeder mitmachen. Haben die Großen was verschlafen, Herr Westphal?
Ja, na gut, sicherlich haben die Großen auch das eine oder andere in den Entwicklungen verpennt. Aber das haben die ja jetzt auch bitter bezahlt. Ich denke mal, den Ausstieg aus der Kernenergie in einem Unternehmen, was vor Jahrzehnten auch durch politische Rahmenbedingungen aufgefordert wurde, diese Energieerzeugung aufzubauen, den jetzt mit einem Gesetz zu verbieten, das zu machen, ist ja auch ein richtiger Weg. Es ist nur unternehmenspolitisch und betriebswirtschaftlich natürlich schwierig, jetzt da umzuzwitschen. Und deshalb sind den großen Unternehmen, die da vielleicht auch das zu spät entdeckt haben, aber jetzt auch klare Entscheidungen, die da zugrunde liegen, wo sich Unternehmen aufspalten, wo sie klar sehen, auch die Geschäftsmodelle, die im erneuerbaren Energiebereich liegen.
Was sagen Sie zu dem Verdacht, Herr Westphal, dass diese EEG-Reform, Sie haben das so schön gesagt, die Großen haben was verschlafen, dass sie jetzt Zeit haben, noch in Ruhe aufzuwachen durch die neue EEG-Reform?
Na, die sind ja aufgewacht. Also ich meine, die großen Unternehmen, das sieht man doch in der Entwicklung, wie weit sie sich beteiligen.
Ist die EEG-Reform für Sie etwas, was den Großen gut tut?
Also auf jeden Fall, denen auch und Bürgergenossenschaften auch. Ich sage ja, es wird bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien für alle Akteure Platz sein. Und wissen Sie, wir haben 2014 bei der Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes genau das Gleiche von der Opposition immer gehört. Ihr wirkt das ab, die Abrissbirne ist alles nicht eingetroffen. Mhm. Wir haben einen Zubau, gerade bei Windenergie, der weit über den Erwartungen hinaus erfolgt ist. Und deshalb glaube ich, ist das eher Säbelrasseln von
bisher
der Opposition.
Bisher gab es auch keine Obergrenze.
Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass diese Energiewende überhaupt nicht mehr aufzuhalten ist, sondern dass alle Beteiligten
davon profitieren. Gut, dass die Energiewende nicht aufzuhalten ist, ich glaube, das unterschreiben alle. Herr Bräuninger, wie ist das aus wirtschaftlicher Sicht? Herr Westphal hat gesagt, es ist Platz für alle, für die Kleinen, für die Großen, alle können miteinander. Wenn es den Wettbewerb gibt, ist dann wirklich Platz für jeden?
Also wir kennen viele Industrien, in denen die mittelständische oder in denen mittelständische Unternehmen sehr, sehr erfolgreich sind. Wir haben ja nicht in allen Industriebereichen oder überall, dass die Großen die Kleinen verdrängen, sondern gerade im Maschinenbau ist Deutschland sehr erfolgreich. Das ist eine sehr mittelständisch geprägte Branche. Die haben wir nicht nur Großkonzerne, sondern sehr, sehr erfolgreiche Weltmarktführer in allen Größen. Und ich wüsste auch überhaupt nicht, warum nicht auch kleine Unternehmen hier weiter erfolgreich sein sollten. Letztlich muss man sagen, der Platz für alle wird natürlich etwas kleiner, aber das ist ja gewünscht, weil wir ja gerade, also bisher konnten alle sehr, sehr gut leben, weil sie alle sehr gut verdient haben. Das haben aber auch andere Leute bezahlt und das wollen wir jetzt ja ein wenig reduzieren.
Das heißt, Sie sagen, das, was die EEG-Reform jetzt plant, ist eine Strompreisminderung? Wird der Strom billiger?
Ich denke, der Strom wird billiger oder er wird zumindest,
oder er wird zumindest, wissen Sie das?
Er wird zumindest nicht in dem Umfang im Preis steigen, wie er sonst tun würde. Mhm, denn natürlich. Wir haben sonst das große Problem, dass wir die erneuerbaren Energien weiter mit dieser rasanten Geschwindigkeit ausbauen und dass wir in anderen Bereichen nicht hinterherkommen. Und dann kommen wir in diese absurde Situation, die wir schon immer häufiger haben, dass wir für Strom bezahlen müssen, der gar nicht produziert wird, weil wir kriegen den Strom dann nicht über die Netze weg. Dann ist die derzeitige Regelung so, dass wenn der Strom nicht abtransportiert werden kann, er trotzdem bezahlt wird, aber dann nicht produziert wird. Also er wird dann abgeschaltet, aber muss dann trotzdem bezahlt werden.
Mhm. Herr Westphal, Sie sind der SPD-Fraktionsabgeordnete sozusagen in dieser Runde. Nehmen wir mal denjenigen, der seine Stromrechnung bekommt. Wenn wir jetzt diese Reform bekommen, kann er davon ausgehen, dass er jährlich weniger bezahlen muss für seinen Strom? Können Sie ihm das garantieren?
Ich denke schon, dass wir Preissenkungseffekte haben durch Ausschreibung, weil es eben günstiger wird. Der günstige Anbieter mit seinem Projekt setzt sich durch und das führt dann auch dementsprechend zu Preisregression. Und
was macht Sie da so sicher, dass ein günstiger Anbieter auch den Preis mindert?
Weil wir eben Wettbewerb haben, der günstigste setzt sich durch. Und bisher haben wir die Regelung, dass dort zu 20 Jahre festgesetzter Vergütung jemand sein Projekt baut. Und wenn er geringere Kosten hat, hat er den Rest in die Tasche gesteckt. Und sag mal, als Sozialdemokrat sage ich Ihnen ganz ehrlich, diese sozialen Aspekte, dass die Familien, dass die Alleinerziehenden, dass ältere Leute mit ihrer Stromrechnung das bezahlen müssen. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben. Das müssen wir verhindern.
Aber es gibt doch einen ganz konkreten Vorschlag für diejenigen, die ihre Stromrechnung reduzieren wollen. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, man muss genau den Wettbewerb nutzen, den es bei den Stromanbietern gibt. Man muss sich informieren, wo kann ich einen günstigeren Stromtarif finden. Und im Idealfall ist das ein Ökostromtarif. Die andere Möglichkeit ist, Energie effizienter zu nutzen. Also jetzt darauf zu hoffen, dass wirklich sinkende Strompreise an die Verbraucher weitergegeben werden. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass das eben nicht passiert. Also dass die großen Energiekonzerne im Vertrieb jetzt eben die Preisreduktion nicht an die Verbraucher weitergeben, obwohl sie das hätten tun können. Insofern ist es schon sehr wichtig, als mündiger Verbraucher darauf zu achten, welchen Stromtarif beziehe ich denn überhaupt und wo kann ich da noch Geld sparen, insbesondere durch die Einsparung von Strom. Vielleicht auch noch einen Punkt, und das weiß Herr Bräuninger auch, aber das hat er jetzt nicht so ganz ausführlich dargestellt. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die für die Höhe der EEG-Umlage verantwortlich sind. Und im Augenblick ist das größte Problem, das hört sich absurd an, aber so ist es leider, je niedriger die Börsenstrompreise sind, desto höher ist dieser Zuschlag, der oben auf den Strompreis oben drauf kommt. Desto höher ist die EEG-Umlage, obwohl der Börsenstrompreis niedrig ist. Und das, daran merkt man, dass diese Debatte auch etwas schräg ist, weil die Börsenstrompreise natürlich sehr niedrig sind, weil es sehr, sehr viele Anbieter gibt, sehr viele Kohlekraftwerke noch im Markt sind, die ihren Strom auch verkaufen und wir sehr, sehr viel Energie ins Ausland exportieren.
Herr Bräuninger, guck ganz unwirsch, bitte.
Also die Börsenpreise sind vor allen Dingen auch sehr niedrig, weil es natürlich lohnt, die erneuerbaren Energien haben ja keine Treibstoffkosten, das ist ja das Schöne daran, aber insofern produzieren sie immer und sie produzieren auch für einen sehr, sehr, sehr niedrigen Marktpreis, werden sie also immer als erstes einsteigen und insofern ist der niedrige Börsenpreis auch ein Erfolg der erneuerbaren Energien, würde ich sagen. Gut, der andere Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen darf, ist, dass es bei der Ausschreibungsverfahren ja eben nicht um die Börsenpreise geht, sondern es geht darum, dass wir nicht mehr Preise garantieren für die Einspeisung erneuerbarer Energien, sondern dass wir hier nicht mehr staatlich festlegen, zu welchem Preis dürft ihr denn in der Zukunft erneuerbare Energien produzieren, sondern wir fragen vorher die Unternehmen, zu welchem Preis seid ihr bereit, das zu tun. Das ist ja eine nicht eine Marktentscheidung, die in den Börsenpreis geht, sondern es geht letztlich darum, dass wir Wettbewerb in die EEG-Vergütung reinbringen.
Aber nochmal an die Frage als Sie als Ökonom, ist es dann, wenn Sie das so beschreiben, nicht logisch, dass ein Großer einen ganz anderen Preis anbieten kann und damit den Zuschlag bekommt als ein Kleiner?
Warum?
Weil, ein Großer einen anderen Planungsstab hat, ein größeres Backup-System im Hintergrund als ein Kleiner.
Dafür ist der Kleine flexibler und kann schneller reagieren und hat nicht so viel Overhead.
Herr Albers, wie sehen Sie das vom Bundesverband der Windenergie? Befürchten Sie, dass irgendein amerikanisches, chinesisches Unternehmen in Zukunft die Windmühlen baut?
Das liegt in dieser Entscheidung der Bundesregierung. Wer Wettbewerb will, der wird da nicht entscheiden können, wer an diesem Wettbewerb teilnehmen darf und wer nicht. Und natürlich werden wir den Zustrom amerikanischer Hedgefonds genauso sehen wie chinesischer Investoren. Wir haben ja zurzeit gerade bei KUKA, bei einem Roboterhersteller in Augsburg, diese Debatte, wo man sagt, wie können wir uns eigentlich verhalten, wenn internationale Investoren, asiatische, chinesische Investoren in den deutschen Markt eintreten. Wollen wir dort die völlig freien Gesetze der Marktwirtschaft gelten lassen, auch dann, wenn wir wissen, dass in China vielleicht 50% zusätzliche Staatsförderung für die Unternehmen, die hier in den Markt eintreten wollen, gewährt werden. Und das macht deutlich, man braucht ein exaktes Plateau, wenn man einen solchen Wettbewerb aufruft, bei dem die Voraussetzungen für alle gleich sind. Und das sind sie ganz sicher nicht. Und ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe an einer Debatte von Energiewirtschaft teilgenommen, in der über die kommenden Instrumente Ausschreibung diskutiert wurde. Und man hat dort gesagt, liebe Bundesregierung, wir werden ganz sicher an dieser Ausschreibung teilnehmen. Wir werden euch auch behilflich sein, die kommenden Ziele zu erreichen. Aber eins müsst ihr uns gestatten. Wir möchten dann die Endverbraucherpreise anheben, um damit sozusagen unseren Einstieg und die Teilhabe an der Ausschreibung auch gegenzufinanzieren. Und insofern möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, es wird nicht zu sinkenden Endverbraucherpreisen kommen auf diesem Wege. Und ich glaube, wir hätten mehr Preisgerechtigkeit und ein faireres Instrument in dem heutigen EEG mit einigen kleineren Reparaturen an dieser Stelle erreichen können. Und ich habe dazu einen Schriftverkehr mit der Europäischen Wettbewerbskommissarin übrigens geführt. Und die hat mir zwei Dinge gesagt. Zum einen hat sie gesagt, die Europäische Union bestreitet überhaupt nicht, dass eine Ausschreibung akteursvernichtend ist. Das ist in Europa klar. Und das hat man auch an anderen Märkten ja durchaus schon durchexerziert. Und wir können sogar für Erneuerbare ganz gezielt in viele internationale Märkte schauen, wie Brasilien, Südafrika, Irland, England, Frankreich, wo wir diese Effekte gesehen haben. Das ist eine Feststellung von Frau Vestager als EU-Wettbewerbskommissarin. Die zweite ist, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Vielfalt der deutschen Akteure erhalten können und haben deswegen europäisch verabschiedet, dass es eine sogenannte De Minimis-Regelung geben soll, die wir dann auch der deutschen Bundesregierung vorgeschlagen haben. Und Frau Vestager hat festgelegt, Projekte mit bis zu 18 Megawatt, das sind etwa 6 bis 7 Anlagen, sollten nicht an der Ausschreibung teilhaben, sondern weiterhin eine Festvergütung erhalten. Gut. Damit würden wir den Bürgerprojekten Rechnung tragen.
Wir reden ja nach den 21 Uhr Nachrichten weiter. Wir haben jetzt schon eine Polarität. Da wird gesagt, der Preis steigt. Der andere sagt, der Preis wird nicht steigen. Es gibt die Kleinen und die Großen. Angeblich gibt es einen Markt für alle. Die Frage ist, wie sehen Sie das? 08000 441 777. 08000 44777 und wir reden nach den Nachrichten dann mit Ihnen. Bis dann. Am Mikrofon Andreas Bormann mit der Redezeit im Themenabend. Das Thema dieses Abends heißt Gegenwind für den Ökostrom. Die Bundesregierung entscheidet über erneuerbare Energien. Und die konkrete Frage an Sie, wo sich alle Teilnehmer dieser Runde einig sind: Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll gedrosselt werden. Die Gründe dafür liegen einerseits beim Preis, andererseits, das werden wir leider mal besprechen, was sich der Bundeswirtschaftsminister da gedacht hat. Aber die Frage an Sie, was halten Sie von den Plänen der Bundesregierung, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu drosseln? Und wie denken Sie dann über die Klimaziele? Werden die noch erreicht Ihrer Meinung nach oder werden sie nicht mehr erreicht? 0800 441777. Und wenn Sie uns anrufen, dann können Sie diskutieren mit einer Vertreterin der Grünen, mit einem SPD-Politiker und mit jemandem, der die Windanlagen fördert, und mit einem Ökonom. Wir wollen darüber reden und die Telefonnummer sage ich nochmal: 0800 441777.
Prinzipiell finde ich, dass es keine Kehrtwende in der Energiepolitik geben sollte. Ich fände ja eine dezentrale Energieversorgung viel besser, wenn man kleine Genossenschaften fördern würde, weil das auch eine Reserve ja bedeutet. Bei den Großen, den traue ich überhaupt nicht über den Weg.
Prinzipiell denke ich, sollte man die Umweltziele erstmal im Auge behalten. Und ich glaube, die erneuerbaren Energien brauchen noch ein bisschen Unterstützung.
Wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dass wir den größten Teil unseres Stroms aus erneuerbarer Energie beziehen können, kann man da vielleicht mal einen Wettbewerb aufbauen. Aber ich halte das jetzt noch für ein bisschen sehr verfrüht. Die größeren Energiekonzerne, die möchten sich das sicherlich gerne mal unter den Nagel reißen, weil das natürlich ein Markt mit Zukunft ist. Und ich finde das jetzt nicht so in Ordnung, wenn sie dann auch noch jetzt die erneuerbaren Energien bekommen und noch eine größere marktbeherrschende Stellung haben, als sie eh schon haben.
Photovoltaik und sowas hatten wir uns tatsächlich mal überlegt, oder einen zweiten Wasserkreislauf einzubauen. Dafür sind wir allerdings leider mit dem Bauen zu früh gewesen, bevor das irgendwie richtig gefördert wurde. Fände ich aber sehr attraktiv, also wenn ich ein neues Haus bauen würde. Also ich bin unbedingt dafür, dass der Privatmensch weiterhin gefördert wird, sonst ändert sich nie was.
Also ich denke, man soll das dem Markt überlassen. Die Politik mischt sich doch viel zu sehr ein. Durch dieses Beschließen, diese Abgabe für erneuerbare Energie, das soll der Markt selber regeln und nicht die Politik.
Das soll der Markt selber regeln. Wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage Gegenwind für den Ökostrom. Was wird aus dem Ökostrom nach der Entscheidung der Bundesregierung, das erneuerbare Energiengesetz zu reformieren? 0800 441777, und Sie haben erste Stimmen gehört und die wurden gesammelt von Silvia Buckel. Bernd Westphal, Sie sind Sprecher der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie in der SPD-Bundestagsfraktion. Ich frage mal eine ganz schlichte Frage. Wenn das alles so gut gelaufen ist und wenn man davon ausgeht, dass die Menschen gerne für den Strom mehr zahlen, weil wir denn die Energiewende wollen, warum dann diese Reform?
Die Reform ist notwendig, weil wir den weiteren Ausbau in eine Struktur geben müssen, wo sie planbar ist. Wir haben vorhin gehört, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren nicht synchronisiert haben mit dem Ausbau der Netze. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir zum Beispiel in einer Region 3 Windparks haben, wo einer die Hälfte des Jahres abgeregelt werden muss, dann ist es Unsinn, jetzt noch den 4. daneben zu bauen. Das heißt, der Gleichklang mit Ausbau Erneuerbaren und Speicher und Netze, das muss man planen. Und deshalb gibt es jetzt Ausschreibungen mit einer klaren Mengengerüst und auch einer klaren Zielmarke, was die Preise angeht.
Ihr Wort heißt synchronisieren. Dazu hat uns Gudrun Johansen aus Norderwörden geschrieben. Sie schreibt: Wie verkehrt herum wurde diese Energiewende begonnen? Die Windkraftwerke in Dithmarschen stehen zum Teil seit Jahren still, weil der Strom nicht abtransportiert werden kann oder verpufft einfach. Heißt das, Herr Albers vom Bundesverband für Windenergie, hat sie recht, wenn sie sagen, die Energiewende wurde schlecht oder verkehrt herum, schreibt sie, begonnen?
Na, begonnen wurde sie richtig, wie gesagt, schon am Anfang der 90er Jahre. Sie wurde auch richtig fortgesetzt. Was ein erster Fehler war, aus meiner Sicht, ist, dass unsere Hinweise, die wir übrigens politisch 2003, 2004 auch mit Gutachten unterlegt als Bundesverband Windenergie gesetzt haben, dass wir den Netzausbau beschleunigen müssen, dass wir zugelassen haben, dass die Netzbetreiber sich diese Situation noch einmal 10 Jahre haben angeschaut, ohne tatsächlich zügig die Netze auszubauen. Hätten wir das rechtzeitig in der Tat synchronisiert, dann könnten wir heute mehr fürs Klima tun und müssten nicht die Energiewende abbremsen und damit Rücksicht nehmen auf diejenigen, die diesen Prozess bisher verzögert haben.
Wer hat das denn verschlafen?
Nun, das ist schon eine politische Aufgabe zu entscheiden, dass, wenn die Netzbetreiber nicht selbst diese Aufgabe wahrnehmen, dass hier die Fortschritte gemacht werden. Es hat dann auch ab etwa 2008 eine Reihe von Gesetzesmaßnahmen der Bundesregierung gegeben. Aber mit den entsprechenden Umsetzungsverzögerungen erleben wir eben heute, dass wertvolle 5 bis 10 Jahre in diesem Prozess fehlen. Aber lassen Sie mich auch sagen, auch heute noch haben wir eine ganze Reihe von netztechnischen Möglichkeiten, um Abschaltung weitestgehend dann zu verhindern, wenn wir eine ausreichende Größe von Kohlekraftwerken und eben Atomkraftwerken aus dem Netz nehmen. Dann hätten wir keine Netzengpässe. Mhm. Und es ist nicht ganz so schlimm, wie es in den Raum gestellt wird. In Deutschland liegt der Bereich dieser Abschaltung etwa bei 2,5 bis 3%. Das ist nicht schön. Wir wollen das auch nicht fördern. Aber es ist auch nicht die Verantwortung der Erneuerbaren, die sozusagen hier alleine stehen. Und insofern wird jetzt der Falsche bestraft.
Heißt das, Frau Verlinden von den Grünen, der schmutzige Strom verstopft das Netz? Und wenn man den schmutzigen Strom, sagen wir mal, aus dem Netz nehmen würde, hätte man genug Platz für den sauberen Strom?
Also es ist ganz klar, dass die Energiewende aus zwei Seiten einer Medaille besteht. Die eine Seite ist, dass die erneuerbaren Energien weiter wachsen müssen, weil wir ja die Klimaschutzziele erreichen wollen. Jüngst in Paris hat Deutschland zugesagt, mitzumachen, den Planeten zu retten. Und da muss jetzt natürlich auch was passieren beim Energiesystem. Das heißt, auf der einen Seite Erneuerbare ausbauen, aber auf der anderen Seite auch die klimaschädlichen Kohlekraftwerke rauszunehmen aus dem Netz ist ein ganz wichtiger Teil. Und ich glaube, dass genau hier nämlich der Hase im Pfeffer liegt. Genau hier ist das Problem, dass nämlich die Bundesregierung gemerkt hat, wir können das gerade nicht beides parallel fahren, weil wir können ja nicht so viel mehr Strom produzieren, sowohl mit den alten Kohlekraftwerken und den Atomkraftwerken, die noch am Netz sind und gleichzeitig auch ganz viel Erneuerbare bauen, was mich ja sehr freut mit den Erneuerbaren. Aber wenn beides parallel läuft, da hat die Bundesregierung gemerkt, da müssen wir jetzt quasi einen Bestandsschutz für die Kohlekraftwerke so ermöglichen, indem wir die Erneuerbaren begrenzen.
Ist das ein Verdacht oder ist das eine Tatsache?
Alles, was im Augenblick politisch entschieden wird, deutet doch ganz klar darauf hin. Die Bundesregierung sträubt sich, einen vernünftigen Kohleausstiegsfahrplan mit uns zu diskutieren. Frau Merkel verkündet international, dass sie die sogenannte Dekarbonisierung will. Frau Merkel verkündet, dass sie Klimaschutz ernst nehmen will. Aber was man dann an den konkreten Maßnahmen aus dem Hause Gabriel sieht, ist ja, es ist weit davon entfernt, dass die Klimaziele erreicht werden, wenn das Energiesystem weiterhin so gefahren wird, wie es im Augenblick läuft. Wir brauchen politisch einen Ausstiegsfahrplan für die Kohlekraftwerke. Wir schlagen da auch vor, dass das ganz konkret auch arbeitsmarktpolitisch begleitet wird. Wenn wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, können wir da eine mehrere Jahre Perspektive dann auch gemeinsam diskutieren. Aber was im Augenblick passiert, ist, dass eigentlich die politischen Entscheidungen in die Richtung gehen, dass die Kohlekraftwerke Bestandsschutz bekommen, möglichst lange weiterlaufen können, möglichst ihre Rendite weiterbekommen und die Erneuerbaren quasi gedeckelt werden.
Gut. Lassen Sie uns beeilen, es sind zu viele Aspekte, dann kommen wir durcheinander. Herr Westphal, wann steigt die Bundesregierung aus der Kohle aus, um Platz zu machen im Netz, schmutzigen Strom raus, sauberen Strom rein?
Ja, das ist eine falsche Annahme. Wenn Sie sagen, dass Kernenergie und Braunkohle die Netze verstopfen, ist das ja schon mal nicht richtig, weil der Wind, der oben zum Beispiel im Norden erzeugt wird, eben nicht nach Süden in die Industriezentren transportiert werden kann, weil die Leitungen fehlen. Da hat eben Herr Albers darauf hingewiesen. Wir haben den Ausstieg aus der Kernenergie, das wollen wir bis zum Jahr 2022 machen. Das ist bundesweit ein Viertel unserer Stromerzeugung bis heute.
Wann sind Sie raus aus der Kohle?
Wir sind dann raus aus der Kohle, wenn die Erneuerbaren in der Lage sind, den Strom verlässlich zu liefern in der Menge und auch in der Volatilität, also dass, wenn die Sonne nicht scheint und eben der Wind nicht bläst, dass wir Speicherkapazitäten haben. Wenn das erfüllt ist mit einer sicheren, verlässlichen und bezahlbaren Energieversorgung, dann werden wir auch aus der Kohle aussteigen.
Gut, Reinhard Ernst aus Diepholz ist unser erster Hörer heute Abend. Er hat 08000441777 gewählt. Wir reden über den Gegenwind für den Ökostrom. Guten Abend, Herr Ernst.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bohrmann. Ich bin im Vorstand einer kleinen Energiegenossenschaft, Ökoenergie Huntetal in Barnsdorf. Das liegt 50 Kilometer südlich von Bremen. Und der kürzeste Kommentar, den ich dazu abgeben kann, der wäre, dass ich das für ausgeschlossen halte, dass wir uns mit unserer Genossenschaft an einem Ausschreibungsverfahren beteiligen.
Warum nicht? Wir haben in der ersten halben Stunde schon diskutiert darüber und ja, da fiel der Satz, es ist Platz für alle da.
Ja, ja, das wird dann immer so leicht gesagt. Aber es ist ja jetzt schon ein Riesenproblem für solche kleinen Akteure wie uns überhaupt irgendwo was zu finden. Also wir haben bisher noch keine einzige Windenergieanlage aufstellen können, weil immer die Großen schneller sind. Mhm. Da hat es damit zu tun, dass die einfach über Land fahren und schon mal im Vorfeld, bevor überhaupt ein Flächennutzungsplan ausgewiesen worden ist, im Vorfeld werden von diesen Firmen, weil sie die notwendigen Abteilungen und die Fachkompetenzen haben, die Pachtverträge schon mal geschlossen. Mhm. Da werden einfach mit den großen Scheinen gewunken und schon unterschreiben die Grundstückseigentümer. Das geht teilweise wie bei der Kaffeefahrt. Aber jetzt zurück zu der Frage. Das eine ist, dass auch unabhängig von der BImSch-Genehmigung Vorplanungen für so ein Projekt möglich wäre. Selbst wenn wir also irgendwie die Möglichkeit hätten, irgendwo ein Grundstück zu kriegen, dann muss man nach meinem Wissen mehrere 10.000 Euro erstmal in die Hand nehmen, um solche Vorplanungen zu machen. Und so etwas als kleine Genossenschaft zu tun, ohne zu wissen, ob man dann anschließend überhaupt zum Zuge kommt, das geht überhaupt gar nicht. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Wie soll ich denn meinen Genossen erklären, wir haben jetzt hier 30.000 Euro ausgegeben und anschließend heißt es dann April, sie kriegen den Zuschlag. Mhm.
Fragen wir mal Herrn Westphal, wie er sich das vorstellt.
Nein, ich glaube schon, dass auch die Bürgergenossenschaften in der Lage sind, sehr günstig sich an diesen Ausschreibungen zu beteiligen.
Aber die Erfahrungen von Herrn Ernst sind andere. Da wird
das,
mit kaffeefahrtartig, wird dann mit den Scheinen gewunken und die Großen haben die Grundstücke.
Ja, genau, das wird ja in Zukunft verhindert, wenn Herr Ernst sagt, dass dort mit Geld, mit hohen Pachten versucht wird, auch die Standorte für Windenergieanlagen zu bekommen. Das wird in Zukunft eben nicht möglich sein, weil die Kosten dann auch die großen Projektierer dementsprechend in die Ausschreibung mit einpreisen müssen. Und dann werden die diese Ausschreibung nicht gewinnen, sondern eher die Kleinen, die vernünftig kalkulieren und das einreichen.
Aber das Argument von Herrn Ernst war ja, diese Planung kostet ihm, nehmen wir die Nummer, 30.000 Euro und er kann seinen Mitgliedern nicht garantieren, dass sie den Zuschlag kriegen. Wer macht sowas? Wer fährt so ein Risiko?
Ja, das Risiko muss man eingehen. Das ist natürlich auch viel Geld zu verdienen und deshalb muss man diese Risiken natürlich auch eingehen. Ich meine, über kleineren Windparks, die heute da geplant werden, die haben durchaus eine Chance auch zu realisiert, umgesetzt zu werden. Und das gilt, denke ich mal, für kleine Bürgergenossenschaften genauso wie große auch.
Herr Albers, wenn Sie das hören vom Bundesverband Windenergie, Sie mögen bitte das Risiko eingehen. Wie hören Sie diesen Satz?
Ja, in der Tat. Wir sind diese Risiken in den vergangenen 20 Jahren in unserer Branche ja eingegangen.
Aber mit der Gewissheit, dass Sie 20 Jahre auch Erlöse kriegen.
Ja, denken Sie daran, dass 80-85% der Investoren eben genau diese Bürgergesellschaften sind. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, dass wir einen Rückgang von Neugründungen von Bürgerenergiegenossenschaften um etwa knapp 70% erleben, weil es eben dort genau so gesehen wird, wie Herr Ernst es hier gerade eben beschrieben hat, dass es keinen Sinn mehr macht, sich auf den Weg zu machen. Aber richtig ist auch, die Beträge, die hier genannt worden sind, sind für Vorplanungskosten eher noch gering. Also in aller Regel sind die Beträge deutlich höher. Und insofern muss man dieses Risiko gehen. Das ist für eine Bürgergesellschaft, wenn sie nicht weiß, ob sie dann, wenn sie eine Baugenehmigung hat, auch tatsächlich ein Baurecht bekommt, weil sie nämlich sozusagen einen Zuschlag erhält. Das ist ein Risiko, das hat eine völlig neue Qualität. Und das verunsichert draußen sehr viele Energiewendeteilnehmer.
Lassen Sie uns doch mal in die Gedankenwelt des Bundeswirtschaftsministers eintauchen, was er heute gegenüber der Presse gesagt hat.
Es kommt eben nicht darauf an, den Erfolg der Energiewende daran zu messen, wie schnell sind Prozentsatzsteigerungen zu erreichen bei den Erneuerbaren, sondern schaffen wir es eigentlich, das Gesamtsystem fit zu machen für das Zeitalter der erneuerbaren Energien? Und schaffen wir zum Beispiel eine Synchronisation von Ausbau der erneuerbaren Energien und Netzausbau? Strommarkt, Infrastruktur, vor allen Dingen auch Kostenentwicklung muss man im Blick haben, wenn man die erneuerbare Energien weiter voranbringen will und die Energiewende auch ökonomisch zu einem Erfolg machen will. Denn Energiekosten sind eben für Familien mit Kindern, jedenfalls außerhalb der wohlhabenderen Haushalte, auch etwas, was man nicht aus dem Blick verlieren darf.
Die Frage, der Satz ist gefallen, ökonomisch zum Erfolg machen. Herr Westphal, ganz kurz, das war der Bundeswirtschaftsminister. Wer hat denn dann den Erfolg?
Ja, natürlich haben alle den Erfolg davon, weil on the long way, wenn man das sieht, was dann auch fossile Energien oder Kernenergie verursacht an Folgekosten, wir mit Erneuerbaren für die nächsten Generationen ein System etablieren, was günstiger ist.
Also Erfolg im ökonomischen Sinne und wer hat Erfolg im ökologischen Sinne und wer hat Erfolg im ökonomischen Sinne?
Also beides sind doch Erfolge. Wir haben doch bei der Windenergiebranche einen Effekt, dass 80% der erzeugten Windenergieanlagen exportiert werden. Das heißt, eine Technologie, die hier gefördert, etabliert, sich weiterentwickelt hat, Effizienz entwickelt hat, die ist wettbewerbsfähig auf internationalen Märkten und das ist ein Riesenerfolg, ökonomisch wie auch ökologisch.
Detlef Stoffers aus Nahe. Guten Abend, Herr Stoffers.
Guten Abend, Herr Bormann. Gerade zu der Ökonomie. PV-Branche hat ähnlich davor gestanden und ist vor 2 Jahren niedergemacht worden und dümpelt jetzt mit 1,5 Gigawatt gegenüber 7,5 Gigawatt in 2011.
PV heißt Photovoltaik.
Photovoltaikanlagen, davon wurde ja im Grunde genommen bisher relativ wenig gesprochen, weil sich das ja im Moment tatsächlich eher um die Windbranche handelt, die sich jetzt im Grunde genommen in dem Konfliktfeld befindet, Bestand zu haben oder nicht Bestand zu haben. Und ich denke, dass die Windkraftbranche jetzt das gleiche Schicksal erleiden wird wie die PV-Branche vor 2 Jahren. Und dann die Industrie, die ja vormals auch in der PV-Branche in Deutschland sehr gut aufgestellt war, dann möglicherweise auch abwandern muss oder eben nicht mehr Bestand hat.
Was meinen Sie mit Schicksal teilen?
Naja, also wir sehen das in der Solarbranche. Ich selber baue jeden Tag Solarstromanlagen für Einfamilienhäuser und so weiter. Und das, was Deutschland mal ausgezeichnet hat an Know-how, ist möglicherweise noch ein bisschen vorhanden. Aber die großen Industriefirmen, die tatsächlich Module hergestellt haben, Wechselrichter hergestellt haben, die sind so beschränkt im Moment in ihren Möglichkeiten, dadurch, dass der heimische Markt nicht mehr so vorhanden ist, dass sie natürlich global sich auch versuchen, dann neu aufzustellen. Aber da sind natürlich ganz andere Player auch global am Markt, gerade im chinesischen Bereich.
Ja, Stichwort China. Wenn Sie erzählen, Herr Stoffers, dass Sie für Solaranlagen, für Einfamilienhäuser diese aufs Dach montieren, würden Sie nach dem neuen EEG-Gesetz noch einer Familie empfehlen, sich sowas aufs Dach zu schrauben? Lohnt sich das noch?
Zum Glück ist es tatsächlich ja wahrscheinlich keine Beschränkung für die Bürger, weiterhin diese Technologien anzuwenden auf ihren Häusern. Das eigentlich Schlimme, was im Moment gerade passiert und was schon die letzten 2 Jahre eigentlich passiert ist, dass in der Öffentlichkeit das so suggeriert wird, dass eben der erneuerbare Strom, sei es jetzt aus Windkraft oder aus Solar oder auch aus Biogas, im Grunde genommen erstmal zu teuer ist und dann auch den Strom teuer macht. Was in dieser Form ja faktisch gar nicht stimmt. Denn es wird ja in der Tat so sein, wenn die ersten Solarstromanlagen aus der Förderung herausfallen, und das wird ja schon in weniger als 10 Jahren sein, dann oder in 4 Jahren sein, dann haben wir ja im Grunde genommen eine Stromproduktion, die dann tatsächlich zu null vorhanden ist, weil wir, wie gesagt, keine Kosten für Sonne und Wind haben in dem Sinne. Und was dann mit dem Strompreis an der Börse passiert, ist ja noch gar nicht gewiss.
Mhm. Trotzdem nochmal meine ganz praktische, pragmatische Frage. Lohnt sich heute noch, eine Solarzelle aufs Dach zu schrauben nach dem neuen EEG-Gesetz?
Ja, natürlich. Weil es nicht um das EEG-Gesetz geht, sondern um den Eigenverbrauch. Das ist natürlich bei Windkraft eine andere Herangehensweise. Das geht nur für wirklich große landwirtschaftliche Betriebe vielleicht oder Industriebetriebe, die viel Strom brauchen. Aber eine Solarstromanlage rechnet sich heute über den Eigenverbrauch. Wenn ich 30 Cent für die Kilowattstunde Strom bezahlen muss und ich kann den Strom für unter 10 Cent mit einer Solarstromanlage erzeugen, sehen Sie, dass das ein Drittel des Strompreises ist.
Wo ist Ihre Skepsis gegenüber der Reform des EEGs?
Also meine Skepsis ist darin, dass die Windbranche jetzt genauso an Boden verlieren wird. Wir einen Klimawandel haben, der wesentlich schneller fortschreitet, als wir zurzeit demgegen ansetzen können. Mhm. Also wir müssten im Grunde genommen sowohl in der PV-Branche das Fünffache von dem machen, was wir zurzeit machen, und in der Windbranche im Grunde genommen das Dreifache von dem, was wir jetzt machen, um überhaupt die Chance zu haben, Klimawandel aufzuhalten.
Mhm. Vielleicht darf ich dazu sagen, wir haben das als Bundesverband Windenergie mal rechnen lassen, was wir für Ziele setzen müssten im Stromsektor für erneuerbare Energien, um den Vertrag von Paris, den Deutschland ja mittragen will und zu notifizieren hat, wirklich tragfähig zu machen. Das ist wissenschaftlich ausgerechnet worden bei der Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart. Und das Ergebnis war, das Ziel der Bundesregierung, 40-45% Erneuerbare bis 2025, reicht für die Zusagen, die Deutschland gleichzeitig in Paris getätigt hat und ja auch mit einer hohen Glaubwürdigkeit im Raum steht oder stehen muss, reicht bei weitem nicht aus. Es müssten nach den Wissenschaftlern 60% Erneuerbare bis 2025 sein. Das macht mir große Sorgen, dass wir als ein Land, auf das alle schauen, als erstes sozusagen die Ziele national nicht umsetzen.
Herr Westphal, Sie haben das Wort, wenn es heißt, wir setzen die nationalen Ziele in Sachen Klimaabkommen Paris nicht um. Was denkt der Bundeswirtschaftsminister?
Nein, wir haben ja mit dem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung mit anderen Dingen eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir werden gerade, was Braunkohle angeht, auch Kraftwerke stilllegen, mit dem Strommarktgesetz ganz andere Bedingungen für Wettbewerb kriegen. Wir haben eine Digitalisierung auf den Weg gebracht. Das, was eben Herr Stoffers da sagt mit Photovoltaikanlagen, da wird es ganz andere technologische Entwicklungen noch in Zukunft geben, wo jemand sich den Strom speichern kann, auch zu Hause auf der eigenen Photovoltaikanlage. Also ich glaube nicht, dass wir da etwas abwürgen.
Meine Frage war konkreter im Sinne von, schaffen Sie es, mehr als 40-45% erneuerbare Energien einzusetzen oder bleiben Sie da drunter?
Nein, wir haben im Koalitionsvertrag den Ausbaupfad festgelegt. Der ist jetzt bis 2025 bei 40-45%. Wir hatten im letzten Jahr schon 33%. Es würde mehr gehen. Nur, sage ich ja, wenn wir Windenergieanlagen aufbauen, die wir abregeln müssen, weil wir sie nicht ins Netz kriegen, dann ist das etwas, was volkswirtschaftlicher Unsinn ist. Und deshalb brauchen wir die Rahmenbedingungen, die auch mehr möglich machen. Dann werden wir das auch machen.
Aber da muss man vielleicht auch noch mal ergänzend zu sagen, gerade weil die Bundesregierung auch in den anderen relevanten Bereichen, da wo CO2, also klimaschädliche Emissionen entstehen, nicht vorankommt. Das ist ganz insbesondere der Verkehr, wo die CO2-Emissionen in den letzten Jahren sogar wieder gestiegen sind. Das ist der Bereich Wärme, wo die Bundesregierung auch, ideenlos abwartend rumsitzt. Gerade deswegen müssten wir eigentlich noch viel mehr auch im Stromsektor machen, um unsere Klimaschutzziele auch nur annähernd erreichen zu können. Also insofern ist das, was Herr Albers sagt, es muss eigentlich sehr viel mehr sein, was bei den erneuerbaren Energien im Stromsektor passiert, ganz richtig.
Herr Bräuninger, Sie sind der Ökonom in der Runde. Wir haben hier zwei Faktoren. Das eine ist das ökonomische Denken und das andere ist das ökologische Denken. Kann man nicht sagen, dass Ökologie uns so wichtig ist, dass wir die Ökonomie hinten anstellen? Oder ist das für Sie ein Frevel?
Ich sehe hier im Augenblick gar nicht den Widerspruch, denn tatsächlich ist es ja gar nicht die Frage, es gibt ja gar nicht die Chance, die Erneuerbaren in dieser Menge einzusetzen. Wir können die Kapazitäten aufbauen, aber wir können den Strom nicht erzeugen, weil wir ihn nicht wegkriegen. Insofern sehe
erzeugen
ich auch
können
gar nicht,
wir ihn, aber wir können ihn transportieren.
Erzeugen. Ja, aber dann würden wir das Netz zusammenbrechen lassen, deswegen schalten wir die Geräte dann ja ab.
Mhm.
Also es gibt dann ja die Abschaltung. Mhm. Und insofern ist es tatsächlich das Problem, des Netzausbaus. Eine weitere Lösung, die man sicherlich auch andenken muss, sind zuschaltbare Lasten. Da gibt es sicherlich ja auch Pläne. Das heißt, dass wir den Strom, der nicht abtransportiert werden kann, auch für Wärme nutzen, für andere Anwendungen nutzen, dass wir in den anderen Sektoren, also wir eine Sektorkopplung haben, das würde sicherlich hilfreich sein. Vielleicht noch eine Anmerkung, dass die Frage, ob das waren vorhin die bösen Netzbetreiber, die das Netz nicht ausgebaut haben wollten. Ich glaube, die Netzbetreiber wollten sehr lange schon Netze ausbauen und haben die politischen Genehmigungen nicht bekommen. Ich denke, das war Herr Seehofer, der lange die Leitungen blockiert hat, der jetzt dafür gesorgt hat, dass es unterirdisch verlegt wird. Das ist auch sicherlich von vielen Leuten gewünscht, aber es dauert dann halt länger.
Inwieweit, Herr Westphal, die Frage, inwieweit verzögern Bürgerinitiativen, verzögert der Bürger den Netzausbau mit Einwänden, das wollen wir nicht haben, wir wollen Erdkabel, wir wollen keine Überlandleitungen. Dauert es deshalb auch so lange?
Das ist sicherlich auch ein Effekt, Herr Bormann, wenn Sie das sehen. Wir haben ja Zielkonflikte. Man hat das ja gesehen, auch bei den Einigung der Länderministerpräsidenten. Es gibt zwischen Nord und Süd Zielkonflikte, es gibt unterschiedliche Interessen und das ist natürlich auch bei Bürgerinnen und Bürgern so. Ich habe eben im Wahlkreis eine Arbeitsgruppe Energiewende. Dort sind viele Akteure von Bürgerinitiativen, die dafür sind, die dagegen sind, die Windparks bekämpfen, einige, die fördern wollen. Wir haben, was Leitungsausbau angeht, gerade diese Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung, also Südling, viele Bürgerinitiativen gehabt entlang der geplanten Trassen, die sich halt dagegen ausgesprochen haben. Und das ist das jetzt, was wir etwas Verzögerung da reinkriegen und natürlich auch einen Kosteneffekt.
Bevor Herr Obstadt aus Hamburg das Wort hat, Frau Verlinden, Sie wollten vorhin noch was zu Herrn Westphal.
Ich wollte noch was zum Thema Netzausbau sagen, ja, was Herr Bräuninger auch angesprochen hat. Also natürlich ist wichtig und richtig, dass es konsequent eine Modernisierung des Netzes, aber auch Netzausbau geben muss. Aber ich glaube, das ist keine keine Argumentation, die auch zählt, dass man dann bis 2025 auch den Ausbau der Erneuerbaren deckelt. Denn wir haben sehr viele Möglichkeiten. Herr Bräuninger hat ein Beispiel schon genannt, was die zuschaltbaren Lasten angeht. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, den Strom, ich nenne es jetzt mal so plakativ, weil es eben so gesagt wurde, wegzukriegen sozusagen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel Windstrom auch zu nutzen, indem wir ihn umwandeln in Wasserstoff. Wasserstoff kann eingespeist werden ins Erdgasnetz. Dieses Erdgasnetz existiert in ziemlich großen Bereichen in Deutschland. Das heißt, wir können durch diese Technik, die ja zur Verfügung steht und die auch innerhalb von wenigen Monaten an mehreren Standorten in Deutschland eingesetzt werden könnte, ziemlich schnell auch weiteren Ausbau von Windrädern verkraften. Und das wäre trotzdem ein wichtiger Beitrag für die Energiewende. Das heißt also, dieses Argument, wir haben Probleme beim Netzausbau, das lasse ich so alleine nicht gelten, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr viele alternative Möglichkeiten
haben. Sie sprechen im Prinzip eine Speichermethode an, wenn Sie von dieser Wasserstoffidee reden.
Korrekt. Es gibt dann noch weitere Speichermethoden, die auch einsatzfähig wären. Das ist die Frage, wie kann man auch Strom in Wärme umwandeln und in Wärmenetze einspeisen. Hamburg hat großes Wärmenetz. Wasserstoff wird auch im Cluster rund um Hamburg genutzt, unter anderem auch von chemischen Industrien, die da mitmachen bei den Wasserstoffcluster. Also insofern, es gibt ganz, ganz viele Akteure in dem Bereich, die loslegen wollen. Die Bundesregierung muss jetzt die Rahmenbedingungen setzen, dass genau diese Möglichkeiten, also Strom umzuwandeln in andere Energieformen vor Ort direkt, dann können wir auch quasi den Netzausbau parallel natürlich konsequent und zügig voranbringen, aber müssen dann nicht mehr mit diesem Argument kommen, wir müssten irgendwelche Ausbau begrenzen und deckeln.
Frau Verlinden, Sie haben recht, aber die Bundesregierung macht an dieser Stelle gerade die Tür zu. Wir haben einen Paragraphen 27 im Gesetz, mit dem verhindert wird, dass das, was wir hier diskutieren und was im politischen Raum den Begriff Sektorenkopplung hat, nämlich Strom, auch Windstrom für andere klimaschonende erneuerbare Anwendungen einzusetzen, eben nicht geschehen kann. Wir sind völlig frustriert darüber, dass das, was im Markt schon nachgefragt wird, ich komme aus Schleswig-Holstein, dort fragen die Stadtwerke Flensburg an und sagen, wir würden gerne euren Strom, insbesondere dann, wenn Anlagen gegebenenfalls abgeschaltet werden müssten, übernehmen, um erneuerbare Wärme zu produzieren.
Herr Westphal, gibt es diese Idee in Berlin oder hat man sich damit erstmal noch nicht beschäftigt?
Nein, hier wird überhaupt nichts verhindert, gerade Sektorkopplung. Also wir sprechen ja immer von der Energiewende, die findet aber bisher nur im Stromsektor statt. Deshalb brauchen wir natürlich da wesentlich mehr Dampf, zum Beispiel bei Elektromobilität. Da gibt jetzt diese Kaufprämie, dass die Menschen sich entscheiden für Elektrofahrzeuge
und bei Wärme. Bei der Frage, ob man die Speicheridee von Frau Verlinden, ob man das angeht in Berlin und sagt, wir haben die Möglichkeit, überschüssigen Strom anders zu verwenden, sprich zu speichern oder anders zu nutzen.
Gibt es
dafür Gesetze?
Es gibt ja schon. Es gibt ja Anlagen, die das schon machen auch. Gerade Audi hat oben im Emsland die Power-to-Gas, also Wasserstoffproduktion, das wird methanisiert, das wird dann ins Gasnetz eingespeist. Ich glaube, es wird wesentlich mehr Anwendung geben, als wir heute denken. Ich glaube, man muss auch der technologischen Entwicklung...
Wer sorgt für den Anstoß?
Muss der technologischen Entwicklung auch den Raum geben, dass sich so etwas entwickeln kann und dann preislich attraktiv ist im Markt. Wir haben im Moment, Herr Bormann, die Situation, dass Öl und Gas so günstig sind, dass der Antrieb, neue Dinge zu installieren, eher zurückgeht. Das ist auch das, wo vorhin der Herr Stoffers gesagt hat, der PV-Anlage aufs Dach baut, das ist wenig Initiative bei dem Privatsektor. Wer heute eine Öl- und Gasheizung hat, der ist halt billiger.
Wo bleibt da der Klimaschutz?
Ja, das ist leider das Problem. Und da brauchen wir Effekte, die dafür sorgen, dass hier auch ein ökonomischer Antrieb ist, etwas zu machen.
Aber Sie sind ja an der Regierung, dann machen Sie das doch bitte.
Ja, wir haben nur nicht die Macht, dass wir sagen, jetzt kostet das Öl und das Gas morgen mehr, sondern das ist einfach ein Markt, der sich bildet.
Bei den Ölheizungen haben wir einen Anstieg Anstieg über 33% im vergangenen Jahr im Vertrieb, im Verkauf gesehen. Das können wir ja alle nicht wollen. Nicht einmal der Eigentümer kann das wollen, denn wir werden wieder einen Ölpreisanstieg bekommen und die Anlage soll noch 15 Jahre laufen. Hier wird noch eine KfW-Förderung erteilt für die Investition in Ölheizung. Das können Sie doch korrigieren.
So, jetzt fragen wir mal wieder von oben den Ökonomen in der Runde. Was wir hier diskutieren, Herr Bräuning, ist doch hochinteressant. Ist es für die Menschen vorrangig, Geld zu sparen, sprich ich habe eine Ölheizung, weil das Öl billiger ist, oder kann man wirtschaftlich dafür sorgen, dass die Menschen auf die Ölheizung verzichten und für saubere Energieformen sich dafür entscheiden, obwohl diese teurer sind, oder ist die Masse Mensch unbeweglich?
Ich denke, wir sind in vielen Bereichen bereit, auch mehr Geld auszugeben. Es geht ja gar nicht nur um die Kosten, sondern es geht ja darum, was im Augenblick, sagen wir mal, zu akzeptablen Kosten möglich
was
ist.
Was immer das ist, wir reden über abstrakte
Geschichten. Was immer das für jeden ist. Aber vielleicht noch eben ein Punkt zu den Ölheizungen. Also ich denke, der Austausch von Ölheizungen führt in der Regel dazu, dass also alte, wenn sie durch neue Ölheizungen ersetzt werden, dass wir ganz erhebliche Einsparungen bei Öl haben. Wir haben über die letzten Jahre eine Halbierung des Ölverbrauchs gehabt bei einer fast konstanten Zahl von Ölheizungen, dadurch, dass die Ölheizungen sehr viel effizienter werden.
Ist das nicht verwirrend, wenn wir über erneuerbare Energien reden und jetzt Werbung für die Ölheizung machen?
Eventuell ist es, also Ölheizungen haben zumindest den Vorteil, dass sie flexibel einsetzbar sind und eventuell kann man sie sehr gut zum Beispiel mit Überschussstrom koppeln, dass wir also eine Power-to-Heat-Lösung haben, in denen wir Ölheizungen mit Stromheizungen koppeln.
Machen wir mal eine Klammer um die Ölheizung. Denn Helmut Urbschardt aus Hamburg. Guten Abend, Herr Urbschardt.
Ja, guten Abend.
Sie haben schon
ja, die Ölheizung geht ja nun gar nicht. Da gibt es ja die Kraft-Wärme-Kopplung.
Ja.
Der DAX, der würde auch noch Strom erzeugen, Wärme und Strom erzeugen, wenn man jetzt Öl oder Gas verbraucht. Ich kann doch mal jetzt eine andere Geschichte vorrechnen, die Photovoltaik. Ein Kilowatt Peak kostet jetzt um die 1.000 Euro, 1.200 Euro, fertig montiert mit Wechselrichter auf dem Dach. Erzeugt in Hamburg 960 bis 1000 Kilowattstunden im Jahr. Und wenn man das jetzt selber verbraucht, eine Familie mit vier Personen, die verbraucht 4000, 5000 Kilowattstunden, also brauchen wir 5 Kilowatt Peak auf dem Dach, kosten 5000 Euro. Das haben wir schnell in 4 bis 5 Jahren, haben wir das wieder eingespart, das Geld, wenn wir es selber verbrauchen. Der Natrium-Schwefel-Akku, ein deutsches Patent, ist nach Japan verkauft worden, kostet heute aus Japan 60 Euro pro Kilowatt. Wenn sich davon 5 Stück in den Keller stellen, 5 Kilowatt in den Keller stellen, dann können Sie nachts noch heizen, waschen, kochen. Das sind ja alles keine Kosten, denn das ist ja ganz schnell wieder drin, das Geld. Und wenn wir das jetzt noch dezentral entsteht es dann ja, dann brauchen wir auch ja weniger Leitungsquerschnitte nach Bayern runter, von Schleswig-Holstein nach Hamburg, von Schleswig-Holstein nach München.
Wie dezentral, Frau Verlinden von den Grünen, ist denn das deutsche Stromgebiet, wenn ich das so nennen darf? Oder ist das Dezentrale überhaupt politisch eine Idee oder laufen wir hin, dass es nicht dezentral ist, sondern großzentrale Stromversorgung geben wird?
Ich nehme das so wahr, dass die meisten Menschen sehr viel Sympathie dafür haben, dass dezentral Strom erzeugt wird. Viele Kommunen haben sich ja auch schon auf die Fahnen geschrieben, dass sie 100% erneuerbare Energien Regionen werden wollen. Zum Teil haben sie das auch schon geschafft, was den Stromsektor angeht. Das heißt, dass die Kommunen auch sich vornehmen, gemeinschaftlich, wir wollen das schaffen, wir wollen Vorbild sein für unsere Region. Und da entsprechend auch gemeinsam investieren. Insofern wird es eine verstärkte Dezentralität wird Teil der Energiewende sein. Und das ist ja vielleicht auch das, was manchen, die da bisher andere Strukturen gewöhnt waren und auch die Oligopole gewöhnt waren, was die Energieversorger angeht, eher mal gewöhnungsbedürftig.
Ist der Begriff Wettbewerb, aber der eingeführt werden soll, sorgt er nicht dafür, dass das Dezentrale leidet, weil Wettbewerb die großen erstmal herausfordert und die denken nicht dezentral?
Also das ist so ein bisschen zweigeteilt. Wir werden bei der Photovoltaik, wird es ja weiter möglich sein, jetzt für kleine Anlagen, die man auf seinem eigenen Dach installiert, muss man sich ja nicht an den Ausschreibungen beteiligen, selbst wenn die EEG-Reform, wie der Bundeswirtschaftsminister das jetzt plant, in Kraft tritt. Aber bei den Windenergieanlagen ist es so, ein Windrad ist nun mal im Augenblick so ein Durchschnittsrad-Windrad 3 Megawatt Leistung und das ist auf jeden Fall vorgesehen, dass auch ein Einzelnes sich schon an den Ausschreibungen beteiligen muss. Und da hat Herr Albers eben darauf hingewiesen, die EU-Kommission hat explizit erlaubt oder zugelassen, dass eine Grenze von 18 Megawatt, also sprich ungefähr 6 Windräder als kleiner Windpark von Bürgern oder lokalen Akteuren, vielleicht auch Stadtwerken geplant, sich nicht unbedingt an diesen Ausschreibungen beteiligen müsste, aus Sicht der EU. Aber die Bundesregierung geht da nicht drauf ein. Die Bundesregierung möchte partout daran festhalten, auch schon ein einzelnes Windrad sich an Ausschreibungen beteiligen zu lassen. Und das ist natürlich in der Tat ein Trend dahin, dass nur große Strukturen und große Akteure sich an diesen Ausschreibungen beteiligen werden.
Herr Westphal, stimmt das, wenn ich nur 6 Windräder aufbauen möchte, muss ich mich dann an dem Wettbewerb mit den Chinesen beteiligen?
Herr Bohmer, Sie können sich vorstellen, dass dann nur noch Windkraftanlagen gebaut werden, die genau diese Größe erreichen. Und dann werden wir, was die Ausschreibungsmenge haben, dann nichts mehr zur Verfügung haben, wo man wirklich mit Wettbewerb einen Preis festlegen kann. Das wird nicht dazu führen, dass wir diese Preisreduzierungen haben müssen, die wir für den Verbraucher dann auch umsetzen.
Was macht Sie so sicher, dass es eine Preisreduzierung geben wird?
Wir doch jetzt. Ich hatte das ja vorhin das Beispiel bei der Photovoltaik gesehen. Wenn wir dort jetzt heute Windenergieanlagen bauen, werden wir Preisreduzierung kriegen, genauso wie im Photovoltaikbereich. Wir liegen heute bei unter 10 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, diese Preissenkungen haben wir nur durch Ausschreibung hingekriegt. Und das Gleiche wird auch bei der Windenergie passieren. Diese Anlage, die Herr Obstadt aus Hamburg eben vorstellte, mit einem Kilowatt Peak auf dem Dach, die ist ja völlig raus. Die braucht sich gar nicht an Ausschreibung zu beteiligen.
Aber Herr Westphal, heute kommen im Ergebnis dieser Politik quasi fast 100% der Photovoltaikanlagen aus China. Vor 4 Jahren waren wir mit 6 Unternehmen unter den Top 10 weltweit vertreten. Heute ist kein deutsches Unternehmen mehr unter den Top 10. Und wir haben infolge dieser Entwicklung 70.000 Menschen auf die Straße geschickt in der Photovoltaik, haben unsere führende Position verloren. Und was die Ausschreibung betrifft, lassen Sie mich auch das noch sagen. Die Ausschreibung ist vor einem Jahr umgesetzt worden. Und Sie haben in der Tat recht, dass es zu einer Bewegung nach unten gekommen ist. Also die Preise sind niedriger ausgefallen. Aber etwas, was ganz typisch ist für Ausschreibung, passiert jetzt auch hier. Nämlich es sind erst 27% der zugeschlagenen Projekte auch wirklich gebaut worden. Und international ist die Quote so, dass man sagen kann, es wird überhaupt nur jedes zweite Projekt gebaut. Oft von Energieversorgern in internationalen Märkten. Das heißt, es kann auch ein Instrument sein, mit dem man sich einen Zuschlag erteilen lässt und dann, um seine Kohlekraftwerke zu schützen, diese Anlagen vom Markt abgeschöpft hat, aber sie nicht baut.
Bevor Herr Schurich aus Wunsdorf das Wort hat, Herr Bräuninger, ist es so, wenn wir von Wettbewerb reden, dass wir damit Grenzen sprengen und sagen, Globalisierung, alle haben jetzt den Zugriff, die Dezentralen müssen die Großen aus anderen Ländern, Nationen fürchten. Ist das ökonomisch immer so?
Also Energiepolitik sollte ja keine Industriepolitik sein. Also es geht nicht darum, hier Beschäftigung zu sichern, sondern es geht darum, günstig Energie bereitzustellen. Und Deutschland ist ein sehr erfolgreiches Industrieland, das sehr stark davon lebt, dass es in die ganze Welt exportiert.
Aber wir haben eben gehört, dass die Photovoltaikanlagen zwischen aus China kommen und nicht mehr aus Deutschland.
Ja, wenn jetzt in einer Branche bei Photovoltaikanlagen ein anderes Land erfolgreicher ist und wir die importieren, dann haben wir noch immer einen riesigen Exportüberschuss. Wir können doch jetzt nicht hier protektionistische Maßnahmen ergreifen. Wir leben davon als Land, dass wir sehr, sehr viel exportieren. Dann müssen wir in bestimmten Gütern auch zulassen, dass wir mal was importieren.
Ja, das ist richtig, Herr Bräuninger. Aber einen Punkt dazu noch. Wenn Sie auf der einen Seite davon sprechen, dass Sie günstige Energieversorgung wollen, dann müssen Sie gerade als Ökonom auch die externen Kosten mit reinrechnen. Also all diese...
Dagegen habe ich überhaupt nichts.
Ja, diese ganzen Folgekosten, die uns noch bevorstehen, was Braunkohlentagebau angeht, was den Atommüll angeht und so weiter. Nach Berechnung vom Umweltbundesamt kommen wir da auf jährlich mehr als 30 Milliarden Euro.
Gut, und das hat mit Ausschreibung aber nichts zu tun.
Aber das hat ja nichts mit den Ausschreibungen und mit diesen Fragen zu tun. Wo ist der Zusammenhang?
Wir haben ganz viele Kosten. Wir könnten jetzt ganz viele Kosten aneinander reihen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir schalten mal Volker Schurich aus Wunstorf dazu. Guten Abend, Herr Schurich.
Schönen guten Abend in die Runde.
Sie merken, wir sind hier heftig dabei, über Geld zu reden und welche Kosten wo entstehen. Was ist in Ihrem Kopf?
Ja, das sind viele Punkte. Ich will mal mit der Solarbranche einsteigen, wo wir jetzt gerade dran sind. Die Chinesen produzieren nicht teurer oder billiger als wir. Die haben nur die bessere Politik, weil der Strom kostet bei denen dasselbe, die Gebäude auch, Menschen braucht man nicht so viel. Aber die Produktionsmaschinen, die kommen sie aus Deutschland.
Aber die Produktion, also die Produktion wird staatlich subventioniert in China.
Genau. Und deswegen sind die chinesischen Module billiger als die deutschen. Da hat die Regierung aber in der Vergangenheit auch einiges, gelinde gesagt, verschlafen. Es gibt ja die Einfuhrzölle gegenüber chinesischen Modulen, die damals die EU auf die Schiene gebracht hat, ohne Zustimmung Deutschlands.
Wir reden heute Abend über, wir haben es genannt, Gegenwind für den Ökostrom, über die Reform des EEGs. Wie sehen Sie das? Ist das für die erneuerbaren Energien ein Rückschritt, diese Reform?
Ich denke schon, zum einen, was die Bürgergenossenschaften angeht, also die Energiegenossenschaften, die ja zurzeit einen Anteil von 50% haben an den Anlagen. Da kann man ja nicht davon sagen, dass das wenig ist, und die Umverteilung von unten nach oben findet nicht statt, sondern bei den Bürgergenossenschaften findet eine Verteilung von unten nach unten statt. Da haben wir also die Teilhabe der Bürger. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der das neue Gesetz nicht berücksichtigt, das zum einen. Und der Netzausbau wurde ja auch schon angesprochen. In dem Zusammenhang möchte ich die Biogastechnik mal nennen, die im Moment 3,5 Gigawatt hat, die allerdings weitestgehend runterfällt bei dem ganzen Gesetzesentwurf.
Ja, Herr Seehofer ist schon schwer dabei, die Biogastechnologie zu fördern.
Aber ein Gedanke fehlt mir da. Man könnte ja sagen, okay, lasst uns doch mit der Biogas nicht Strich fahren, sondern Spitzenlast. Nehmen wir die als Spitzenlastkraftwerke rein. Nur als Beispiel, wir haben 6 Gigawatt Pumpspeicherkraftwerke, also knapp doppelt so viel. Mhm. Und dann könnte man die Speicherkapazität, sag ich mal nicht heute auf morgen, aber von heute auf in einem Jahr, um 30% erhöhen.
Herr Schurich, Sie klingen sehr kenntnisreich. Inwiefern haben Sie damit zu tun?
Ich habe lange Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, das sich mit alternativen Antriebskonzepten und Energieerzeugungstechniken beschäftigt.
Ja.
Und ja.
Was schlagen Sie denn vor, was müsste geschehen, damit wir sagen können, produziert doch so viel Strom wie möglich ökosauberen Strom. Was müsste passieren, damit das umgesetzt wird?
Zunächst hat man, denke ich mal, 5 Jahre weitestgehend verloren, weil man die Diskussion fokussiert hat auf das EEG, ist zu teuer, der Preis muss runter. Das war der erste Fehler, den man gemacht hat. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen Netze. 3 große Leitungen, das reicht. Das reicht eben nicht, das funktioniert nicht. Wir brauchen ein entsprechend ausgebautes Verteilnetz unten drunter, weil das ist bisher ein Verteilnetz und kein Sammelnetz. Das muss nämlich beides können in Zukunft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man bei den 3 Leitungen gesagt hat, ja, Windstrom transportieren, klar, aber unter der Hand, wir transportieren auch noch den Kohlestrom, damit wir mit der Strommarktliberalisierung hinterherkommen, damit wir da billig und leicht Strom aus dem Osten in den Westen quer durch Deutschland transportieren können. Ich habe jetzt keine Berechnung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt nur sich erstmal primär auf Regenerativenergien, also auf den Transport der regenerativen Energien fokussieren würde, dass eine große Leitung erstmal reichen würde. Mhm. Entsprechend noch flankiert mit Speichermaßnahmen.
Wir haben
also
das
Power to Gas war ja auch schon genannt worden.
Und wir haben das vorhin schon erörtert, Herr Schurich. Die Frage ist, Frau Verlinden, die Idee von Herrn Schurich ist wahrscheinlich schlau in Ihren Augen, dass man sagt, man hat eine Leitung frei für den sauberen Strom. Ist das eigentlich machbar?
Naja, das Strom, also Strom ist Strom, da wird jetzt im Leitungsnetz normalerweise keine Unterscheidung gemacht, wie der Strom produziert wurde. Was aber ganz richtig ist, ist, dass wir bei der Bio, also dass generell die vielen verschiedenen erneuerbaren Energien einen guten Mix darstellen und auch gemeinsam ausgebaut werden müssen. Das, was Herr Schurich zu Recht meinte, ist, dass die Flexibilisierung der Bioenergie die große Chance bietet, genau die fluktuierenden erneuerbaren Energien, nämlich der Wind, der nur dann also ernten kann, wenn der Wind weht, die Solarzelle, die nur dann einspeisen kann, wenn die Sonne scheint, dass das wunderbar ausgeglichen werden kann durch die Bioenergie, wo wir nämlich bestimmen, wann wir aufs Knöpfchen drücken und entsprechend der Strom erzeugt wird. Genau. Und das ist ganz wichtig bei dieser Zusammensetzung, auch wie der Stromsektor in Zukunft aussehen soll.
Alexander Gerdes aus Hannover. Guten Abend, Herr Gerdes.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich würde auch gerne mal 2-3 Punkte mit in die Diskussion einbringen wollen. Zunächst mal würde ich mich so auf Seiten der erneuerbaren Energien nochmal hervorheben wollen, dass gerade da auch eine sehr hohe Kostentransparenz eben vorhanden ist, eben durch die EEG-Umlage. Das heißt, da sieht man als Bürger oder auch als Politiker insgesamt als Gesellschaft eben sehr genau, wo die Kosten denn entstehen, während sie halt im Bereich der konventionellen Energien häufig eben versteckt sind. Also deswegen ist auch dieses Argument, die Energiewende ist viel zu teuer, natürlich auf den ersten Blick sehr, sehr gut nachvollziehbar für den Bürger. Aber auf den zweiten Blick würde ich sagen, ist das so ein bisschen vergiftetes Argument, weil die Kosten, insbesondere bei der Windenergie, sind aus meiner Sicht insgesamt sehr günstig. Das ist die günstigste Energieform. Und wenn man jetzt mal guckt, wie hoch die Anteile der Windenergie sind an der EEG-Umlage, dann ist es doch verschwindend gering. Also die Kostentreiber liegen ja eher so im Bereich der Befreiung von der EEG-Umlage durch Unternehmen, die Kosten des Netzumbaus, die dann umgelegt werden, oder auch der Solarbauch, würde ich es mal nennen. Also
das ist ein wichtiges Stichwort, Herr Gerdes, was wir noch nicht besprochen haben heute Abend, nämlich die Befreiung von bestimmten Unternehmen. Herr Bröninger, ist es zwingend notwendig, dass man gewisse Unternehmen nicht mehr befreit, um damit wiederum Kosten zu sparen? Oder sind Sie grundsätzlich als Ökonom dafür, wer das wirtschaftlich nicht leisten kann, der wird rausgenommen aus der EEG-Umlage?
Also für bestimmte Industrien, die im internationalen Wettbewerb stehen und sehr stromintensiv sind, da kann man sagen, wenn wir denen die volle EEG-Umlage und alle Abgaben auferlegen, dann können wir diese Industrien sofort dicht machen. Dann werden die hier nicht mehr weiter produzieren. Insofern glaube ich, wenn wir diese Industrien in Deutschland erhalten wollen, müssen wir sie hier ausnehmen. Das gilt nicht für alle, die derzeit befreit sind. Da muss man genau hingucken. Da hat es ja auch schon Korrekturen gegeben. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass das selbst wenn man alle Unternehmen einbeziehen würde in die EEG-Umlage, würde sie nicht sehr stark sinken für die Haushalte.
Herr Westphal,
das wird immer überschätzt,
wie
groß dieser Effekt ist.
Gibt es den Plan in der Regierung, da die Ausnahmen, was die Industrien angeht, zu begrenzen, beziehungsweise bestimmten Industrien zu sagen, die Ausnahme gilt für euch nicht mehr, ihr müsst auch zahlen?
Nein, es verhält sich so, wir haben die besondere Ausgleichsregelung für besonders energieintensive Branchen. Das werden wir auch weiterhin machen, weil eben die im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen sonst gar keine Chance hätten. Ich würde aber ganz gerne noch ein Argument bringen, was Herr Gerdes angeführt hat in Bezug auf Transparenz. Ich glaube, Herr Gerdes, dass wir im Moment keine Transparenz haben. Wenn Sie vor 20 Jahren eine erneuerbare Energieanlage installiert haben und einen festgesetzten Preis, der über 20 Jahre garantiert wurde, dann können Sie eben nicht sehen, ob es da nicht Fehlentwicklungen gibt, wie zum Beispiel in der Windenergiebranche, wo teilweise Landwirte auf einer Fläche von 2000 Quadratmeter Windenergieanlagen haben und pro Jahr 30.000 Euro Pacht verdienen. Und da kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist fast ein Einkommen einer Familie pro Jahr, und das werden wir zukünftig nicht haben, sondern gerade mit Ausschreibung haben sie Transparenz. Dort muss man die Kostenentwicklungen nachweisen, dort kann man sich bewegen in Bereichen, wo wir die Transparenz haben mit einer Ausschreibung.
Aber wenn ich an die Kaffeefahrten von der Verena erinnern darf, Herr Westphal, kann es doch sein, dass ich als Großunternehmer auf dem Bauernhof fahre, die 30.000 im Köfferchen habe und damit habe ich den Acker sicher.
Ja, das muss er aber dann in der Ausschreibung auch verdienen. Er muss das einpreisen in sein Projekt, in seinen Preis, was er in Zukunft haben will. Das wird ein anderer Bürgergenossenschaft nicht machen und deshalb günstiger sein.
Aber das ist ein komisches Argument, weil wir haben bei der Einspeisevergütung, die wir ja bisher im EEG hatten, haben wir eine Reduzierung gehabt, jetzt gerade bei der Solarstrom.
Wir haben das 20 Jahre fest gehabt, wir hatten keine Reduzierung.
Moment, aber natürlich hatten wir eine Reduktion, Sie haben das ja eingangs selber gesagt, wir sind von 50 Cent auf inzwischen 12 Cent.
Weil wir Ausschreibung haben
jetzt. Nein, das sind die ganz normalen Degressionen. Das sind aber die Degressionen, die in den letzten Jahren des EEGs, die ganz normal sozusagen regelmäßig überprüft worden sind, welche Art von Vergütung ist jetzt noch angemessen, das wurde regelmäßig parlamentarisch diskutiert und dann entsprechend angepasst. Also das heißt, es gab ja schon eine Reduzierung der Kosten oder beziehungsweise eine Reduzierung der Einspeisevergütung auch vor den Ausschreibungen.
Darauf wollte ich nur hinweisen. Das sind die Solarmodule aus China, ja.
Wir reden über die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Ökostrom weiter? Und wir reden, da sind wir uns einig, darüber, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gebremst, gedrosselt werden soll. Herr Bröninger, Hand aufs Herz. Was haben E.ON und RWE davon, wenn die Bundesregierung das beschließt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Beschluss im Sinne von E.ON und RWE ist.
Würde man sich als Vorstandsmitglied einer großen Stromerzeugergesellschaft nicht aber freuen, wenn die Bundesregierung sagt, wir drosseln die erneuerbaren Energien?
Die Alternative dazu ist, dass wir die erneuerbaren Energien nicht ins Netz reinkriegen. Das ist diese erneuerbaren Energien,
Antwort
die wir sonst ausbauen
würden.
Doch, also ich meine, Sie unterstellen immer, dass wir erneuerbare Energien ausbauen würden und die ins Netz reinbringen würden und dann mehr davon hätten. Aber wir kriegen es ja nicht hin.
Aber wenn die erneuerbaren, um das zu verstehen, wenn die erneuerbaren Energien gedrosselt werden, dann habe ich doch als Stromerzeuger, der noch fossil Strom erzeugt, die Möglichkeit, ihr lasst mir Platz für meinen
aber
fossilen
die,
Strom.
Die Drosselung ist ja nur in den Kapazitäten, nicht in der wirklichen Erzeugung. Diese Kapazitäten würden wir sonst aufbauen und sie würden stillstehen. Und wir würden sie teuer bezahlen. Wir würden sie teuer bezahlen, damit sie stillstehen.
Frau Verlinden von den Grünen, was haben RWE, E.ON und Co. von der Reform des EEGs?
Die Ausbaumengen, die jetzt zum Beispiel für den Strom vorgeschlagen worden sind, für den Strom im Windsektor, sind ja 2800 Megawatt brutto. Das bedeutet, dass ungefähr dieselbe Menge der Windräder, die in den nächsten Jahren abgebaut werden, ersetzt werden. Das ist quasi das, was damit jetzt umgesetzt wird. Und da kann man nicht wirklich von einem Ausbau sprechen. Das ist kein Fortkommen bei der Energiewende, sondern es ist ein Abwürgen, ein Abbremsen. Die Bundesregierung hat festgelegt, dass quasi das Repowering, also das heißt den Austausch von alten Windrädern durch neue, dass das mit angerechnet wird auf diese Obergrenze und das ist fatal.
Wilhelm Rülfing aus Minden, guten Abend, Herr Rülfing. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10:05. Sie lachen schon, Sie wissen, was der Moderator damit eigentlich sagen will.
Eigentlich hätte ich vom Grund aus gar nichts mehr sagen können, wollen Sie mir damit sagen.
Fünf Minuten ist eine lange Zeit.
Für mich ist eigentlich nur eins entscheidend. Also ich finde es schon ein wenig erschreckend, wie eine riesige Kapazität an Energie erzeugt wird durch Wind und alle möglichen anderen Dinge. Es aber keine technischen Lösungen gibt, das Zeug da runterzubringen. Das ist also so, als wenn ein Industriebetrieb produziert, hat aber gar keine Versandabteilung. Mhm. Und das persönlich, muss ich ehrlich sagen, das ist so das Entscheidende erstmal. Wir diskutieren auf sehr hohem Niveau, ist alles gut und haben die tollsten Anrufe, aber ich muss mir doch darüber klar erstmal, und wir haben schon Jahre Zeit gehabt, so etwas zu lösen. Wir bauen da Windkraftanlagen, die richtig Geld kosten, bringen es aber nicht darunter. Und das finde ich einfach erschreckend. Genauso erschreckend die Biomasse, die also aus meiner Sicht enorm landwirtschaftliche Flächen zerstört mit Mais und allem Fehlanbauten, aber auch schon eigentlich von vornherein gar nicht logisch für die Geschichte ist und auch gar keine Alternative meiner Meinung nach ist.
Herr Rülfing, das ist ein Aspekt, wir können das ja mal konkretisieren. Sie sagen, da wird der Strom im Norden produziert und richtig. Sie haben das so schön gesagt, der kommt da gar nicht runter. Herr Westphal, wenn Sie mal an die Netzpläne denken, die die Bundesregierung hat, können Sie ein Datum nennen, wo Sie sagen können, das, was im Norden produziert wird, kann auch in den Süden geleitet werden? Können Sie ein Datum nennen?
Wir haben ja Netzentwicklungspläne. Das ist die Bundesnetzagentur, die genau monitort, inwieweit sich die Ausbau von Kapazitäten erhöhen.
Monitort heißt in die Zukunft gucken?
Die das begleiten, die jedes Jahr eine Bestandsanalyse machen, wo wird erneuerbare Energie zugebaut, wo brauchen wir neue Netzkapazitäten. Und in der Vergangenheit war es so, dass man ohne Rücksicht auf Netzkapazitäten ausgebaut hat. Und das führt uns ja jetzt in die Petrouille. Man hat im Grunde keine Verantwortung übernommen über den produzierten Strom, dass er auch aufnahmefähig im Netz ist oder beziehungsweise keine Verantwortung dafür übernommen, dass er gespeichert werden kann.
Und man
diese
heißt
Verantwortung,
die Bundesregierung oder wer?
Das sind diejenigen, die erneuerbare Energien zubauen. Und das ist natürlich produce and forget. Das, denke ich mal, wird in Zukunft nicht mehr gehen. Wir wollen das vernünftig steuern. Deshalb gibt es diese Ausbaupfade. Und ich denke, wir haben genug Engagement vor Ort. Bei mir im Wahlkreis der Ort Duingen, die haben mit einer Bürgerenergiegenossenschaft so viel Impulse, so viel Engagement, Ehrgeiz, da was hinzukriegen. Das kann man nur unterstützen. Und da braucht man jetzt auch nicht irgendwie in die Welt setzen, dass wir was abwürgen. Ganz im Gegenteil,
so,
es wird geplant.
Sie kriegen jetzt alle zum Schluss eine gleiche Frage und ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Die Frage lautet, wie erklären Sie einem Bundesbürger, wir wollen Klimaziele erreichen, aber wir drosseln den Ökostrom? Frau Verlinden, wie erklären Sie das?
Das kann man nicht erklären. Das ist fahrlässig von der Bundesregierung. Das ist unverantwortlich. Die Klimakatastrophe müssen wir aufhalten, indem wir mehr erneuerbare Energien nutzen und nicht weniger. Mhm. Wir haben viele Möglichkeiten, beim Netzausbau voranzukommen. Die Thüringer Strombrücke ist bereits fertig. Südlink ist in ein paar Jahren soweit. Das werden wir schaffen.
Herr Albers, als Präsident vom Bundesverband der Windenergie, wie erklären Sie einem Bürger, wir wollen das Klima schützen, aber wir drosseln zugleich die erneuerbaren Energien?
Ich muss ihm sagen, dass wir die Pariser Ziele derzeit nicht einhalten. Das ist eine aktive Beschlussfassung der Bundesregierung und sie drosselt den Ausbau mit dem falschen Instrument. Und ich halte das energiepolitisch und klimapolitisch für einen Fehler.
Herr Westphal von der SPD-Bundestagsfraktion, wie erklären Sie das?
Wir haben keinen Gegenwind für den Ökostrom, sondern Rückenwind. Und gerade das, was wir jetzt auf den Weg bringen mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz 2016, wird das auch weiterhin fortsetzen.
Herr Bräuninger als Ökonom?
Ich denke, die Regierung setzt hier Grenzen fest, aber sie setzt auch gleichzeitig die Mengen und die Ausbaumengen fest. Und wir haben einen weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien.
Vielen Dank in diese Runde. Vielen Dank all denen, die sich beteiligt haben, mitgedacht haben, dann zum Telefon gegriffen haben und gesagt haben, ich muss dazu was sagen. Das war der Themenabend heute Abend und wir haben die Sendung genannt Gegenwind für den Ökostrom, die Entscheidung der Bundesregierung in Sachen erneuerbares Energiengesetz. Die Redaktion dieses Themenabends hatte Petra Lehnert. Morgen werden wir menschlich. Wir reden morgen über die Liebe. Der Titel heißt Liebe, Wisch und Weg. Was immer Sie jetzt dafür Bilder haben, lassen Sie sie zu. Liebe, Wisch und Weg. Worum geht es in der Partnerschaft? Darüber reden wir morgen. Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder gleich eine Liebesmail schreiben ndr.de/redezeit. Ab 21.05 Uhr heißt es bei uns morgen, worum geht es in der Partnerschaft? Na gut. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.